Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 1. Grundlagen und Störungswissen. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Abschnitt 6.2. Bulimia nervosa. Von Anja Hilbert. Teilabschnitt 6.2.1. Beschreibung des Störungsbildes. Kernmerkmal der Bulimia nervosa in Klammern BN sind wiederkehrende Essanfälle, in deren Rahmen die betroffenen Personen eindeutig größere Nahrungsmengen essen als andere unter vergleichbaren Umständen und dabei einen Kontrollverlust über ihr Essverhalten erleben. Um einer Gewichtszunahme gegenzusteuern, setzen die betroffenen Personen regelmäßig unangemessene kompensatorische Verhaltensweisen ein. Beispielsweise führen sie Erbrechen selbst herbei, nehmen abführende oder entwässernde Mittel ein, in Klammern Purging-Verhalten, siehe Definition, fasten oder betätigen sich körperlich übermäßig. Oft versuchen Personen mit BN zwischen den Essanfällen, ihre Nahrungsaufnahme einzuschränken, sodass ihr Essverhalten häufig durch Wechsel zwischen gezügeltem Essverhalten und Essanfällen gekennzeichnet ist. Bei Essanfällen nehmen Personen mit BN teilweise mehrere tausend Kilokalorien zu sich. Definition: Unter Purging-Verhalten versteht man kompensatorische Maßnahmen, die einer Gewichtszunahme gegensteuern sollen, wie selbst herbeigeführtes Erbrechen oder Missbrauch von Laxantien, in Klammern Abführmitteln, Diuretika, in Klammern Entwässerungsmittel, anderen Arzneimitteln oder Klistieren, in Klammern Einläufen. Davon abzugrenzen sind weitere kompensatorische Verhaltensweisen, die nicht zum Purging-Verhalten zählen, wie Fasten und übermäßige körperliche Betätigung. Definition Ende. Das Körpergewicht liegt bei der BN im Allgemeinen im unauffälligen Bereich. Unabhängig von ihrem objektiven Gewicht leiden die Betroffenen jedoch unter einem negativen Körperbild. So haben sie starke Figur- und Gewichtssorgen und ihr Selbstwertgefühl wird übermäßig von Figur und Gewicht beeinflusst. Zur spezifischen Essstörungspsychopathologie zählen außerdem Sorgen um das Essen, die sich beispielsweise in der Angst vor einem Kontrollverlust oder in Schuldgefühlen nach dem Essen äußern können, und ein gezügelter Essstil, der von starren Diätregeln gekennzeichnet sein kann. Über die Essstörungspsychopathologie hinaus geht die BN mit einer erhöhten allgemeinen Psychopathologie, in Klammern zum Beispiel Depressivität und psychischen Komorbidität einher. Besonders affektive Störungen, Angststörungen, Störungen durch psychotrope Substanzen und Persönlichkeitsstörungen, in Klammern vor allem die emotional instabile Persönlichkeitsstörung, anankastische, in Klammern zwanghafte Persönlichkeitsstörung und die ängstliche, in Klammern vermeidende Persönlichkeitsstörung, treten häufig gemeinsam mit einer BN auf. Psychosoziale Anpassung und Lebensqualität sind in der Regel erheblich beeinträchtigt. Als Folge des Purging-Verhaltens können zahlreiche medizinische Komplikationen auftreten, darunter Elektrolytstörungen, in Klammern zum Beispiel Kaliummangel, Zahnschädigungen, Schwellungen der Speicheldrüsen, Entzündungen der Speiseröhre, Herzarrhythmien, Risse der Speiseröhre oder des Magen-Darm-Traktes und Nierenfunktionsstörungen. Teilabschnitt 6.2.2. Diagnostische Kriterien. Die Klassifikation der BN nach der ICD-10 ist in Tabelle 6.2 im gedruckten Buch dargestellt. Zusätzlich zu dem Hauptmerkmal der Essanfälle sind die zwanghafte Qualität des Umgangs mit dem Essen, kompensatorische Verhaltensweisen und ein negatives Körperbild als diagnostische Kriterien definiert. Für die Praxis. In der Praxis kann es schwierig sein, die BN von der Binge-Eating-Störung, in Klammern BES, siehe Kapitel 6.3 im gedruckten Buch, differenzialdiagnostisch abzugrenzen, wenn die Betroffenen ausschließlich durch Fasten versuchen, eine Gewichtszunahme gegenzusteuern. Die BES ist ebenfalls durch wiederkehrende Essanfälle gekennzeichnet, die im Unterschied zur BN nicht mit regelmäßigen, unangemessenen kompensatorischen Maßnahmen einhergehen. Um die Unangemessenheit der kompensatorischen Maßnahmen einzuschätzen, sollte detailliert nach kompensatorischen Maßnahmen und Merkmalen eines gezügelten Essverhaltens gefragt werden. In Klammern zum Beispiel zur Figur oder Gewichtskontrolle aufgestellte Diätregeln, Auslassen von Mahlzeiten oder Fasten, welche bei der BN stärker ausgeprägt sind als bei der BES. Praxisteil Ende. Teilabschnitt 6.2.3 Diagnostik. Im Rahmen der psychologischen Diagnostik der BN werden durch Exploration mit dem Patienten die Essstörungs- und die allgemeine Psychopathologie erhoben und klassifiziert. In der Differentialdiagnostik ist die BN von den Essstörungen BS und Anorexia nervosa in Klammern AN sowie von anderen psychischen Störungen abzugrenzen, in deren Rahmen vermehrtes Essen auftreten kann, in Klammern affektive Störungen, Anpassungsstörungen, emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Die körperdysmorphophobe Störung unterscheidet sich von der BN darin, dass sich die körperbezogenen Sorgen auf spezifische Körperteile beziehen und nicht ausschließlich auf Figur und Gewicht. Auch appetitverändernde medizinische Konditionen sind für die Diagnosestellung abzuklären, in Klammern zum Beispiel Kleine-Levin-Syndrom. Für die Praxis: Essanfälle und gegensteuernde Verhaltensweisen sind für die Betroffenen häufig schambesetzt und werden von ihnen verheimlicht. Beim Erfragen dieser Essstörungssymptome sind daher besondere Einfühlsamkeit und Fingerspitzengefühl gefordert. Auch ein sensibler Umgang mit dem Körpergewicht ist angezeigt, da sich die Patienten häufig wegen ihres Gewichts schämen oder schuldig fühlen. Praxisteil Ende. Eine standardisierte Erfassung der Essstörungsproblematik wird durch strukturierte klinische Interviews und Selbstbeurteilungsfragebögen ermöglicht. Zwar ist die Durchführung von klinischen Interviews aufwendiger als von Selbstbeurteilungsfragebögen, doch zeichnen sich erstere durch eine höhere Reliabilität und Validität aus und können zur Diagnosestellung eingesetzt werden. Beispiele für strukturierte Essstörungsinterviews sind das Eating Disorder Examination in Klammern EDE und das strukturierte Inventar für anorektische und bulimische Essstörungen zur Expertenbeurteilung in Klammern SIAP-X, Klammern siehe auch Kapitel 6.1.3. Zu diesen beiden Interviews liegen entsprechende Selbstbeurteilungsfragebögen vor, in Klammern Eating Disorder Examination Questionnaire EDEQ, strukturiertes Inventar für anorektische und bulimische Essstörungen zur Selbsteinschätzung, in Klammern SIAP-S. Ein weiteres wichtiges Instrument für die Selbstbeschreibung des Essverhaltens sind Ernährungsprotokolle, wie zum Beispiel das Marburger Ernährungsprotokoll. Dabei wird der Patient angeleitet, zumeist über mehrere Tage hinweg die Art und Menge verzehrter Nahrungsmittel und Getränke, Uhrzeit, Kontext, Stimmung, Kontrollverlust, Essanfälle und kompensatorische Maßnahmen zu protokollieren. Fallanalyse. Ernährungsprotokoll. In Ernährungsprotokollen von Patienten mit BN wird häufig ein dichotomes Essverhalten sichtbar, das zwischen extremer Nahrungsrestriktion und Überessen während Essanfällen alterniert. Essanfälle treten häufig in negativen Stimmungslagen auf. In Klammern siehe Tabelle 6.3 im gedruckten Buch. Fallstudie Ende. Die medizinische Diagnostik von Patienten mit BN umfasst eine medizinische Anamnese, eine körperliche Untersuchung, unter anderem von Blutdruck, Puls, Körpergewicht und Größe, Routine-Laboruntersuchungen zu Elektrolytveränderungen und Störungen des Säuren-Basen-Haushaltes, eine Abklärung von Herzrhythmusstörungen und weitere Untersuchungen bei spezieller Indikation, zum Beispiel Nierenfunktionstest. Teilabschnitt 6.2.4 Epidemiologie, Störungsbeginn, Ätiologie und Verlauf. Die Lebenszeitprävalenz der BN liegt bei 1% der erwachsenen Bevölkerung. Von jungen Frauen im Alter von 16 bis 35 Jahren leiden 1-2% unter einer BN, in Klammern Punktprävalenz. Frauen sind deutlich häufiger von einer BN betroffen als Männer, in Klammern im Verhältnis 9:1. Der Beginn der Störung liegt etwa im Alter von 18 bis 19 Jahren, dabei gehen der Entstehung von Essanfällen meistens Phasen des Diäthaltens voraus. Der Verlauf der BN kann chronisch oder intermittierend sein und sie besteht in der Regel über mehrere Jahre. Bei der Entstehung der BN spielen sowohl biologische als auch psychosoziale Risikofaktoren eine Rolle. Familien- und Zwillingsstudien weisen auf eine familiäre Häufung von Essanfällen hin, was eine genetische Prädisposition für die BN nahelegt. Zu den psychosozialen Risikofaktoren der BN zählen prämorbide aversive Erfahrungen, in Klammern zum Beispiel psychischer oder sexueller Missbrauch, familiäre Probleme, in Klammern zum Beispiel Vernachlässigung und psychische Vulnerabilität, in Klammern zum Beispiel negative Selbstbewertung, Schüchternheit. Als störungsspezifische Risikofaktoren für die Entstehung einer BN im Vergleich zu anderen psychischen Störungen wurden Figur- und gewichtsbezogene Kritik, familiäre Essprobleme sowie Adipositas in der Kindheit identifiziert. Im Vergleich zu anderen Essstörungen ließen sich bislang nur wenige Unterschiede in der Ätiologie ausmachen. Teilabschnitt 6.2.5 Störungsmodell. Kognitiv-behaviorale Störungsmodelle sind grundlegend für die Psychotherapie der BN. Wie für die Anorexia nervosa ausgeführt, besagt das Aufrechterhaltungsmodell der BN, dass ein negatives Körperbild die betroffene Person zu einer extremen und rigiden Einschränkung der Nahrungsaufnahme veranlasst, um Figur oder Gewicht zu kontrollieren. In Klammern siehe Abbildung 6.1 in Kapitel 6.1.5 des gedruckten Buches. Die Nahrungseinschränkung erzeugt physiologisch einen Zustand der Mangelernährung oder induziert Heißhunger, was zu Essanfällen führt. Psychologisch dienen Essanfälle oft der Bewältigung von negativem Affekt. Außerdem kann eine Verletzung von Diätregeln im Sinne einer Abstinenzverletzung negativ bewertet werden und dadurch vermehrtes Essen zur Folge haben. Essanfälle lösen figur- und gewichtsbezogene Ängste aus, die durch kompensatorisches Verhalten kurzfristig reduziert werden können. Langfristig werden Essanfälle und Kompensationsverhalten das negative Körperbild jedoch immer wieder verstärken und somit aufrechterhalten. Da die Regulation von Hunger und Sättigung durch die extreme Nahrungsrestriktion beeinträchtigt ist, setzt sich dieser Teufelskreis weiter fort. Wie für die Anorexia nervosa in Kapitel 6.1.5 beschrieben, können bei einigen Personen mit BN weitere Faktoren die Aufrechterhaltung der bulimischen Symptomatik beeinflussen. Dazu zählen ein klinisch signifikanter Perfektionismus, ein grundlegend geringes Selbstwertgefühl, Affektregulationsdefizite und interpersonelle Probleme. Diese Faktoren wurden im transdiagnostischen Modell einer Erweiterung des kognitiv-behavioralen Modells konzeptualisiert. Dieses Modell geht davon aus, dass die BN und die anderen Essstörungen von ähnlichen psychopathologischen Prozessen aufrechterhalten werden. Teilabschnitt 6.2.6 Therapie. Zur Therapie der BN dienen psychologische Psychotherapieansätze wie die kognitive Verhaltenstherapie in Klammern KVT und die interpersonelle Psychotherapie in Klammern IPT sowie weitere psychologische Behandlungsansätze, die von der KVT abgeleitet wurden. Dazu zählen auf kognitiv-behavioralen Prinzipien beruhende Selbsthilfeprogramme, die zumeist in Buchform angeboten werden, und die dialektisch-behaviorale Psychotherapie. An pharmakologischen Behandlungen haben sich Antidepressiva in der Akutbehandlung der BN bewährt. Erste Anwendungen familienbasierter Therapie von Jugendlichen mit BN und deren Familien auf der Grundlage des Maudsley-Ansatzes liegen vor. In Klammern für eine detaillierte Beschreibung siehe Kapitel 6.1.6. Die Therapie der BN findet üblicherweise ambulant statt. Eine Indikation für eine stationäre Therapie besteht unter anderem bei Suizidalität und Selbstgefährdung oder schwerer Essstörungs- oder komorbider Symptomatik, die ambulant nicht hinreichend versorgt werden kann. Bei der KVT werden die spezifischen Aufrechterhaltungsfaktoren der BN behandelt. In der Regel findet die Behandlung mit etwa 20 Sitzungen ambulant und in Einzeltherapie statt, wobei auch Gruppenformate ausgearbeitet wurden. Die KVT der BN erfolgt in drei Behandlungsphasen. In der ersten Phase liegt der Schwerpunkt auf dem Aufbau eines gesunden Essverhaltens, aufbauend auf Psychoedukation, in Klammern zum Beispiel zur Vermittlung von Ernährungswissen, werden im Rahmen des Ernährungsmanagements Ernährungsprotokolle genutzt, um über, in Anführungszeichen, strukturierte Esstage ein gesundes Essverhalten aufzubauen. Das Ernährungsmanagement zielt darauf ab, die Regelmäßigkeit des Essverhaltens und die Nahrungsmenge unter Berücksichtigung der Ausgewogenheit des Essens schrittweise zu erhöhen. In dieser Therapiephase lernen die Patienten, Nahrungsmittel, die Essanfälle auslösen, zu vermeiden und Verhaltensweisen einzuüben, die mit Essanfällen inkompatibel sind, in Klammern zum Beispiel spazieren gehen. Außerdem werden die Patienten dazu aufgefordert, sich einmal pro Woche zu wiegen, jedoch nicht häufiger, um eine übermäßige Gewichtskontrolle zu vermeiden. Die zweite Phase dient der Identifikation und Modifikation dysfunktionaler Gedanken und Schemata über Figur, Gewicht und Essen durch kognitive Umstrukturierung. Ein Erwerb neuer Fähigkeiten, in Klammern zum Beispiel Problemlösen und soziale Kompetenzen, dient der Bewältigung spezifischer Probleme. Nahrungsmittel, die häufig zur Auslösung von Essanfällen führen, werden in dieser Phase wieder in die Mahlzeitenplanung einbezogen. In der dritten Phase schließlich soll das bisher Gelernte gefestigt und in den Alltag übertragen werden. Realistische Erwartungen über mögliche Rückfälle werden aufgebaut und Strategien zur Prävention von bzw. zum Umgang mit Rückfällen erarbeitet. Zur Behandlung des negativen Körperbildes, das einen wesentlichen Aufrechterhaltungsfaktor der BN darstellt, wurden Erweiterungen der KVT entwickelt, die Exposition mit Reaktionsverhinderung einsetzen. Danach werden Patienten im Rahmen von Spiegel- oder Videoexpositionen, in Klammern siehe Exkurs beispielsweise, dazu angeleitet, sich mit ihrem eigenen körperlichen Erscheinungsbild auseinanderzusetzen um eine Habituation körperbezogener Ängste zu erzielen. Eine auf dem transdiagnostischen Modell beruhende Erweiterung der KVT, die transdiagnostische Therapie in Klammern siehe Kapitel 6.1.6, umfasst optionale Module zur Behandlung eines klinisch signifikanten Perfektionismus, eines grundlegend geringen Selbstwertgefühls, von Affektregulationsdefiziten und von interpersonellen Problemen. Exkurs Start. Spiegelexposition. Die Spiegelexposition dient als Übung, um starke körperbezogene Ängste und Vermeidung zu behandeln. Über mehrere Sitzungen hinweg wird der Patient dazu aufgefordert, sich lang andauernd in einem Ganzkörperspiegel zu betrachten. In der ersten Sitzung trägt der Patient dabei Alltagskleidung. In weiteren Sitzungen wird entsprechend eines graduierten Vorgehens immer figurbetontere Kleidung verwendet, bis der Patient sich zuletzt in Gymnastikkleidung betrachtet. Während der Spiegelexposition wird der Patient durch den Therapeuten angeleitet, seine Aufmerksamkeit sukzessive auf alle Körperteile zu richten. Dabei verwendet der Therapeut gezielte Fragen zu den einzelnen Körperteilen und achtet darauf, dass der Patient so objektiv und so neutral wie möglich beschreibt, was er sieht. Zu den Augen zum Beispiel: Wie sehen Ihre Augen aus? Sind Ihre Augen geschminkt? Was strahlen Ihre Augen insgesamt aus? Sehen Sie wach oder müde aus? Haben Sie einen offenen oder verschlossenen Blick? Exkurs Ende. Teilabschnitt 6.2.7: Evidenzbasierung. Aufgrund zahlreicher kontrollierter Behandlungsstudien gilt die KVT als die am besten belegte, wirksamste psychologische Psychotherapieform zur Behandlung der BN. In Klammern zusammenfassend siehe Hai et al. 2009. Im Vergleich zu unbehandelten Kontrollgruppen bewirkt die KVT eine signifikant größere Remission der S-Anfallsymptomatik, in Klammern Risk Ratio 0,67, das heißt ein geringeres Risiko von S-Anfällen in der KVT als in der Kontrollgruppe. Auch die assoziierte Essstörungssymptomatik und allgemeine Psychopathologie sind signifikant verbessert. In Klammern standardisierte Mittelwertdifferenz minus 0,80 bis minus 1,01. Langfristig bleiben etwa ein Drittel bis die Hälfte der Patienten mit BN remittiert. Bei nicht remittierten Patienten ist die Symptomatik nicht bis erheblich verbessert. Die KVT führt zu einer signifikant größeren Remission von Essanfällen als jegliche andere Psychotherapieformen. In Klammern Risk Ratio 0,83. Allerdings unterscheidet sich die Wirksamkeit in Bezug auf weitere Essstörungssymptome und die allgemeine Psychopathologie nicht. In Klammern standardisierte Mittelwertdifferenz minus 0,14 bis minus 0,48. Im Vergleich zur IPT ist die KVT in der Behandlung der BN schneller wirksam bei der Reduktion von Essanfällen und kompensatorischem Verhalten, wobei beide Therapieformen langfristig gleichermaßen effektiv sind. Antidepressiva, zum Beispiel selektive Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, haben neben einer stimmungsaufhellenden Wirkung einen Effekt auf die Reduktion von Essanfällen und Purging-Verhalten. Insgesamt sind diese Verbesserungen jedoch weniger substanziell als die der KVT und eine langfristige Wirksamkeit wurde nicht dokumentiert. Eine Kombination von KVT und Antidepressiva zeigt wenig konsistente Vorteile im Vergleich zur KVT ohne Antidepressiva. Die KVT wird im Allgemeinen von Patienten besser akzeptiert als eine antidepressive Behandlung und führt zu weniger Therapieabbrüchen. Nur der selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer Fluoxetin ist in Deutschland in Kombination mit Psychotherapie zur Behandlung der BN zugelassen. Erste Wirksamkeitsbelege liegen zudem vor für die dialektisch-behaviorale Psychotherapie, für die familienbasierte Therapie und kognitiv-behaviorale Selbsthilfeansätze. Auf kognitiv-behavioralen Prinzipien beruhende Selbsthilfeansätze können, insbesondere wenn sie professionell unterstützt werden, für Patienten mit BN zumindest teilweise hilfreich sein, zum Beispiel während des Wartens auf einen Therapieplatz oder als Initialbehandlung.